Ja, guten Abend und herzlich willkommen jetzt ganz offiziell. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Barbara Grenmeier. Freue mich, dass Sie an diesem heißen Sommerabend so zahlreich gekommen sind und begrüße auch unseren Gast Florian Schäuber, den ich dann gerne noch vorstellen möchte.
Guten Abend. Guten Abend.
Rutsch mal ein bisschen vor,
Gott,
oder?
Sie werden es nicht sehen,
da hinten, genau.
Ja,
vorneweg, wie üblich, ein paar organisatorische Infos. Das Wichtigste vielleicht vorneweg, weil es so heiß ist, bitte jederzeit an die Bar gehen und sich mit Getränken versorgen. Einfach aufstehen, wir nehmen das nicht besser, sondern es ist wichtig, dass da keiner umkippt, weil er zu wenig Wasser hat. Genau. Ich habe es ja auch schon gesagt, dass der Herr Schäuber relativ, also sehr, sehr pünktlich weg muss, falls Sie jetzt dann noch oder während sein Lesen und unserem Gespräch auf die Idee kommen, das Buch hätte ich wirklich nur so gern und ich hätte es ja ganz gern signiert, dann kommen Sie einfach her und das schaffen wir schon zwischendurch, dass auch signiert wird. Ja, dann wie immer der Hinweis, dass auch dieser Kepler-Salon aufgezeichnet wird, wie üblich. Das bedeutet, nach dem kurzen Lesen und Input vom Herrn Schäuber werden wir ja wieder Zeit für ein ausführliches Gespräch haben. Da bitte ich Sie um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Sie bekommen dann ein Mikrofon, weil sonst hätten wir bei den Aufnahmen immer nur die Antworten und leider keine Fragen. Und das ist dann doch zum Nachhören etwas langweilig. Also keine Scheu vom Mikrofon, das passt nicht. Ja, und dann auch wie üblich unser Hinweis auf den Unterstützungsverein Freunde des Kepler-Salons, der mit dazu beiträgt, dass der Kepler-Salon jetzt schon so lange in so einer Qualität bei freiem Eintritt stattfinden kann. Wenn Sie das auch gut finden und ein bisschen unterstützen wollen, dann freuen wir uns, wenn Sie Mitglied werden. Das ist ein wirklich geringer Jahresmitgliedsbeitrag, wo man doch für eine tolle Sache unterstützen kann. Ja, damit aber schon alles Organisatorische. Wie stellt man Florian Schäuber vor? Ist ein bisschen schwierig, ist so bekannt. Also, was soll man da noch sagen? Ich mache es ganz, ganz kurz, ein paar Fakten. Er ist seit seinem 16. Lebensjahr Kabarettist und Satiriker. Also hat es noch in seiner Schulzeit begonnen damit. Und auf seiner Homepage schreibt er, er führt seit 35 Jahren einen unerschrockenen Kampf an der Satirefront.
Also, naja, mittlerweile sind schon 38.
38, okay. Ja, jetzt kann man ausrechnen, wie alt er schon ist.
Ja, jawohl.
Genau. Ja, bekannt ist er natürlich aus dem Fernsehen, wo er als Darsteller in einigen und Autor in einigen sehr bekannten Formaten mit dabei war, wie die Krankenschwestern, Dorf aus Donnerstag, die Vierter, wir Staatskünstler und. Also gibt es ja jede Menge. Er ist natürlich auch auf der Bühne, momentan mit seinem zweiten Soloprogramm, wenn ich richtig informiert bin.
Ist es, ja.
Genau. Und er ist, glaube ich, auch schon relativ bekannt als Autor und Kolumnist und hat jetzt kürzlich ein Buch herausgebracht mit dem etwas kritischen Titel Schrödingers Ente. Ich darf das gleich herzeigen. Genau, und da versammelt er Kolumnen aus dem Standard. Genau. Und macht sich da auf der Suche nach Wahrheit und Wirklichkeit. Und ich finde das sehr, sehr lesenswert, eine super Sammlung. Also er hat es nicht chronologisch sortiert, sondern thematisch. Und dadurch gibt es da spannende Einblicke, auch wie sie sich über die Zeit verändert. Drum unsere Einladung oder meine Einladung, dieses Buch wirklich auch mit nach Hause zu nehmen. Buchhandlung Alex Stelzer versorgt Sie gerne damit. Ja, mit Wahrheit und Wirklichkeit sind wir genau beim Thema. Spätestens seit Donald Trump als Präsident der USA agieren und twittern darf, ist der Begriff der alternativen Fakten allgegenwärtig. Jetzt ist die Frage, was sind denn überhaupt alternative Fakten? Wie unterscheiden sich diese denn von der Lüge? Unterscheiden sie sich überhaupt von der Lüge? Was hat das alles wiederum mit den Fake News zu tun? Ist ja auch so ein Begriff, der da immer wieder herumschwirrt. Was ist überhaupt die Wahrheit und wie kann man die in diesem Dschungel aus Boulevardmedien, aus sozialen Medien herausfinden? Kann man eine Wahrheit überhaupt herausfinden? Das ist ja auch so eine Frage, die da noch irgendwo dahinter steht. Ja, und dann stellt sich natürlich noch die Frage, was das alles mit dem Physiker Schrödinger und der Quantenmechanik zu tun hat. Ja, und das sind doch jede Menge Fragen, die wir heute gemeinsam und mit Herrn Schäuber erörtern wollen und beginnen wir da ja mit seinen Texten.
Ich würde sagen, ich fange gleich damit an, dass ich all diese Fragen beantworte.
Super.
Ja, vielleicht am einfachsten.
Damit wir pünktlich um 9 fertig sein.
Schrödingers Ente oder warum eine Lüge keine Meinung ist. Auf die oft gehörte Frage, ist nicht mittlerweile die Wirklichkeit das beste Kabarett, pflege ich stets zu antworten, dass es sehr wohl noch einen Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Komik gibt. Aber ich muss gestehen, es passiert ab und zu, dass ich mir selbst nicht mehr sicher bin, ob man mich gerade mit einer beabsichtigten satirischen Idee zu erheitern versucht oder ob das tatsächlich ernst gemeint sein soll. Einen solchen Moment erlebte ich am 21. Jänner 2017. Es begann mit Sean Spicer, dem Pressesprecher des Weißen Hauses, der Zweifeln an den Angaben Präsident Trumps über die Besuchermenge bei seiner Amtseinsetzung mit den Worten entgegnete, es sei das größte Publikum jemals bei einer Amtseinsetzung gewesen, sowohl physisch anwesend wie weltweit. Kurz darauf wurden Fotos der Amtseinsetzung Trumps und jener seines Vorgängers Obama veröffentlicht, durch die Spicers Behauptung schonungslos als Lüge entlarvt wurde. Mit dieser Erkenntnis konfrontiert, erklärte nun Trumps Chefberaterin Kellyanne Conway, Spicer hätte alternative Fakten präsentiert, was dieser wiederum zwei Tage später mit folgenden Worten bestätigte: Sometimes the White House can disagree with the facts. Nun ist der Begriff alternative Fakten für sich genommen ähnlich sinnvoll wie viereckiges Dreieck oder vegetarischer Schlachthof. In seiner gestellten Bemühtheit, den Sachverhalt Lüge zu umschreiben, erinnert er an gewisse sprachliche Stilblüten der politischen Korrektheit. Ein Themenfeld, das wiederum überhaupt nicht zu Donald Trump zu passen scheint. Aber vielleicht findet ja hier ein Umdenken statt und Trump wird in Zukunft politisch korrekte Ausdrucksweise für den Umgang mit ihm selbst einfordern. Sollte dies der Fall sein, dürfen wir vermutlich bald mit weiteren Sprachregelungen rechnen. Statt Bankrotteur wird es dann heißen, bilanzbuchhalterisch andersbegabter. Statt Rassismus sagt man Fremdpigmentunverträglichkeit. Pussy-Grabbing wird bezeichnet als vaginal-orientierte Haptik. Und ganz wichtig, wir sagen charakterlich herausgeforderter und nicht Arschloch. Es gibt allerdings einen Aspekt in der Groteske um alternative Fakten, bei dem mir zumindest das Lachen vergeht. Zwei amerikanische Wissenschaftler haben bekennenden Trump-Unterstützern die beiden Fotos der Amtseinsetzungen Trumps und Obamas gezeigt und haben dazu die Frage gestellt, auf welchem dieser Bilder sehen Sie mehr Menschen? Vielleicht hier im kleinen Raum, man kann es ungefähr noch. Da, wo es schwarz verleiht ist, das ist beim Obama. Und da, wo es sehr viel weiß ist von Fläche, das ist die Amtseinsetzung von Trump gewesen. Auf welchem dieser Bilder sehen Sie mehr Menschen? Jeder Siebente hat geantwortet, auf dem unten von 2017. Muss ich diese Menschen verstehen? Und wenn mir das nicht gelingt, bin ich dann elitär? Oder anders formuliert, wenn man mir ins Hirn scheißt, bin ich dann nur ein Opfer? Oder muss ich mir zumindest die Frage gefallen lassen, warum hast du nicht rechtzeitig den Kopf weggezogen? Nur um es kurz klarzustellen. Die Wahrheit ist kein für Menschen erreichbares Ziel, sondern eine Richtung. Mit der Wahrheit ist es ein bisschen so wie mit dem Erdkern. Es ist menschentechnisch bislang nicht möglich, bis zum Erdkern vorzudringen. Aber wir wissen, wenn wir es versuchen wollen, müssen wir nach unten graben und nicht nach oben. Deshalb ist die Behauptung, dass auf dem Foto von 2017 mehr Leute zu sehen sind, auch keine Meinung, sondern eine Lüge. Wenn wir aufhören, zwischen mehr und weniger wahren Aussagen zu unterscheiden, geben wir nicht nur das Projekt der Aufklärung auf, sondern auch jenes der Zivilisation. Warum muss man solche Selbstverständlichkeiten heutzutage überhaupt betonen? Vielleicht liegt es ja an einem durch Fehlinterpretation von Wissenschaft ausgelösten Missverständnis, beruhend auf dem als Schrödingers Katze bekannt gewordenen Gedankenexperiment, in dem eine Katze nach den Regeln der Quantenmechanik gleichzeitig tot und lebendig sein kann. Ein Zustand, der aber in der uns zugänglichen Welt nicht vorkommt. Deshalb waren bei der Amtseinsetzung Donald Trumps auch nicht mehr und weniger Menschen als bei jener von Obama 2009 anwesend, sondern nur weniger. Meldungen, wonach es mehr gewesen sein, sind leicht als sogenannte Enten zu entlarven. Ungeachtet dessen hat sich aber in der heutigen Medienwelt, befeuert durch die Allgegenwart sozialer Medien und den unzähligen Möglichkeiten ihres Missbrauchs, ein Umgang mit Fakten etabliert, den man als Schrödingers Ente bezeichnen könnte. So erlogen kann eine Behauptung gar nicht sein, dass sich nicht irgendwo wer findet, der sie mit dem Argument, das ist eben meine Wahrheit, verteidigt und deshalb mit Aussagen über die Realität gleich behandelt wissen will. Gegen diese Form der Gleichbehandlung richtet sich dieses Buch. Es enthält einige meiner Kolumnen, die ich in den vergangenen 5 Jahren für die Tageszeitung Der Standard geschrieben habe. Ich habe sie nicht chronologisch gereiht, sondern versucht, Querverbindungen aufzuzeigen und in den Überleitungen, um die jüngsten Entwicklungen zu ergänzen. Gemeinsam ist diesen Texten meine darin zum Ausdruck kommende Überzeugung, wonach das heimliche Motto der Jünger des Postfaktischen, es lügen doch eh alle, ein großartiges Geschenk für eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten ist, nämlich für jene, die tatsächlich lügen. Das hat zur Folge dieser Umgang mit Realität, dass man halt sich versucht, dem Projekt der Aufklärung zu widmen. Und gerade da ist in letzter Zeit doch ein bisschen die Situation entstanden, dass man als Satiriker mehr Verantwortung hat als früher. Warum? Es wird in der Berichterstattung oft eigentlich nur die neueste Sau durchs Dorf gejagt und die alten Säue stehen aber noch irgendwo herum und fressen weiter und das öffentliche Interesse verschwindet daran. Und da ist es auch manchmal durchaus auch die Aufgabe der Satire, immer wieder darauf hinzuweisen, was eigentlich noch im Gange ist und was noch läuft und was noch lange ungeklärt ist. Um mit einem kleinen Beispiel aus dem Nähkästchen das zu illustrieren, vor einem halben Jahr hat mich ein Redakteur der Zeit im Bild angerufen, mit der Bitte, sie machen eine im Zentrum Sendung Diskussion über das Thema Eurofighter Gegengeschäfte und ob ich ihm nicht erklären könnte, was da gelaufen ist. Fühle ich mich zwar sehr geehrt als Satiriker, denke mir aber andererseits, naja, eigentlich sollten das andere machen, warum muss das ich tun? Aber scheinbar ist dem so und deshalb ist zum Beispiel so ein Thema wie der Eurofighter immer wieder Gegenstand meiner Betrachtungen, weil ich der Meinung bin, das sind wichtige Sachen. Es ist immerhin der größte Korruptionsskandal der Zweiten Republik. Man muss da immer wieder darauf hinweisen, was da gerade aktuell passiert ist. Und daraus ist der nun folgende Text entstanden, er trägt den Titel 9 Jahre auf der Seife. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Originalgemälde von Egon Schiele, das seit 9 Jahren in Ihrem Wohnzimmer hängt, und dann kommen Sie eines Tages drauf, dass es sich bei dem Mädchenakt nicht um einen echten Schiele handelt, sondern um einen aus der Krone bunt ausgeschnittenen Abdruck eines Bildes von Dina Larrot. So ähnlich muss es dem Bundesministerium für Landesverteidigung ergangen sein, wo man sich seit 2004 im Besitz einer Fräsmaschine im Wert von 810.000 Euro wähnte, inklusive einer als Know-how-Gewinn deklarierten Gebrauchsanleitung im Wert von 60.000 Euro. Bis man 9 Jahre später plötzlich bemerkte, dass es sich um ein von der Münchner Firma MTU Aero Engines geschenktes Gerät aus den 1980er Jahren handelt, dem in deren Buchhaltung ein Gegenwert von 1 Euro entsprach. Und so hätte laut Wirtschaftsministerium das Bundesheer 2013 die Ansicht revidiert, wonach es sich bei dieser Alteisenschenkung um ein Eurofighter-Gegengeschäft gehandelt habe, was auch eine diesbezügliche Aberkennung durch das Wirtschaftsministerium zur Folge gehabt hätte. Das wirft dann doch einige Fragen auf. Wer hat wie und warum dieses Gegengeschäft aberkannt? Wurden auch schon andere Chuzpe-Posten auf der Gegengeschäftsliste aberkannt, zum Beispiel die Klopapiermaschinenempfehlung durch Waffenhändler oder die 4.800 Euro kostende Vorlesung an der TU Graz, die als Gegengeschäft um 1.118.298,33 € verbucht wurde, etc. Wie kam es nach 9 Jahren zur plötzlichen Erkenntnis? Haben wir Staatskünstler mit unserem 2013 ausgestalteten TV-Beitrag über die Fräsmaschine dabei mitgeholfen? Und warum bezeichnet Reinhold Mitterlehner einen 810.000 Euro Betrug als Mickey-Maus-Beispiel? Das alles schreit, so wie der gesamte Eurofighter-Skandal, nach Aufklärung. Doch dieser sehen ÖVP, SPÖ und FPÖ mit überschaubarer Begeisterung entgegen. Eine nachvollziehbare Haltung, zu deren Erklärung ein Verweis auf Wolfgang Schüssel, Martin Bartenstein, Alfred Gusenbauer, Norbert Darobosch oder Heinz-Christian Strache genügt. Letzterer muss jetzt schon zähneknirschend mit ansehen, wie seine gemeinsame Firma mit dem FPÖ-Korruptionsspezialisten Gernot Rumpold sogar von der Kronenzeitung nicht mehr ignoriert wird. Trotzdem gibt es Hoffnung, dass es mit der Aufdeckung der Schmiergeldflüsse irgendwann doch noch klappen könnte. Nämlich dann, wenn man sich die Taktik von Hans-Peter Doskozil als Vorbild nimmt. In seiner Anzeige gegen Airbus ist der Republik Österreich eine klare Rolle zugeteilt, die des Opfers. In einer weitergefassten Interpretation dieser Rolle könnte der Schlüssel zum Erfolg liegen. Dazu seien das schriftlich vorliegende Quasi-Geständnis des Allzweck-Lobbyisten Alfons Mensdorf-Puy erinnert, der zur Entscheidung für den Eurofighter festhielt, dass sie, Zitat, im Anschluss an die aggressive Zahlung von Erfolgsprämien an wichtige Entscheidungsträger gefallen ist. Vielleicht können sich ÖVP, SPÖ und FPÖ ja darauf einigen, dass diese wichtigen Entscheidungsträger alle Opfer von aggressiven Zahlungen waren und im Zuge einer Opfernachbetreuungsmaßnahme, von denen sie seit damals belastenden Zahlungen endlich befreit werden sollten. Vielleicht kurz als Anmerkung dazu, weil da die Firma erwähnt wird vom HC Strache mit dem Rumpold. Das ist ein ganz besonders schönes Detail, was diese Firma war. Das ist nämlich total untergegangen. Der Strache hatte eine Firma mit dem Rumpold, die hatte den Namen Care Partners. Und das Geschäftsmodell war Kredite für Zähne. Also die haben sich gedacht, Leute, die sich neue Zähne machen wollen, weil ihnen die alte Klaviatur in der Pappen nicht mehr passt, die können sich dort einen Kredit nehmen und dann wird eine neue Zahnlösung gesucht und gefunden und die wird quasi vorfinanziert. Diese Firma ist sehr rasch in Konkurs gegangen und die Erklärung dafür ist eigentlich relativ unterkomplex. Da können wir alle mit einem kurzen Gedanken kurz draufkommen, warum diese Firma nicht funktionieren konnte. Wenn man Kredite für Autos hergibt und der Kreditnehmer kann nicht zurückzahlen, dann gehört einem das Auto. Ich weiß nicht, warum sich heute die Leute über den Strache wundern. Ein Phänomen. Na gut, wenn man solche Texte schreibt, hat man natürlich auch immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen dabei, weil ja, die Leute kommen vor und sie werden genannt und man tritt ihnen doch näher. Und es gab da vor eineinhalb Jahren, war das eine interessante Geschichte, es gab ein Gutachten. Karl-Heinz Grasser hat ein gerichtliches Gutachten in Auftrag gegeben bei einem Rechtsanwalt. 600 Seiten, ein deutscher Anwalt, der übrigens auch in Deutschland der Anwalt vom Erdogan ist. Also ein Spezialist für Sympathieträger. Und der hat dem Grasser ein Gutachten geschrieben, 600 Seiten, wo drinnen steht, wie arm der Karl-Heinz Grasser ist. Dass es wirklich arg ist, dass er jetzt vor Gericht muss und daran ist nur die Öffentlichkeit in Österreich schuld, weil es in der Öffentlichkeit in Österreich so viele Leute gegeben hat, die schlecht über den Karl-Heinz geredet haben, die ihn schlecht gemacht haben in der öffentlichen Meinung. Und die seien jetzt schuld daran. Und ein Journalist hat sich die Mühe gemacht und hat diese 600 Seiten Gutachten ausgewertet nach Namensnennung. Und das ist herausgekommen, also der Böseste aus der Sicht von Karl-Heinz Grasser ist Florian Klenk vom Falter, der Zweitböseste der Arschin St. Kolka, damals vom Format, heute bei Dossier, und der Drittböseste war schon ich. Also ich habe die Bronzemedaille gewonnen quasi und war am Stockerlplatz, war sehr stolz drauf, aber dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich auch arg, irgendwie, vielleicht kann ich es ja wieder gut machen beim Karl-Heinz. Vielleicht fällt mir was ein, wie ich ihm jetzt helfen könnte, vor Gericht. Und da ist mir dann tatsächlich was eingefallen, weil er hat eine Steilvorlage geliefert, die mich inspiriert hat zu einem Gedanken, da könnte vielleicht der Karl-Heinz Grasser noch davonkommen. Und da ist der folgende Text ist daraus entstanden. Die noch geheimen Grasser-Mails. Seit der Vorwoche wissen wir, dass es einem nicht nur passieren kann, den Wald vor lauter Bäumen zu übersehen, sondern auch vor lauter Unschuldsbewusstsein die Chance auf einen sicheren Freispruch nicht wahrzunehmen. Vorgeführt hat uns das Karl-Heinz Grasser, der vor Gericht geradezu beiläufig einen sensationellen Sachverhalt offenbarte, dessen Konsequenzen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in sich zusammenbrechen lassen könnten.
Auf die Frage, warum an ihn adressierte Mails an Walter Maischberger geschickt wurden, erklärte der ehemalige Finanzminister wörtlich, er hätte in meiner Amtszeit kein eigenes Mail gehabt. Da mir die Zeit gefehlt hat, privat Mails zu senden oder zu lesen. Wie viele entlastende Mails haben ihn wohl deshalb nie erreicht? Und sind sie für immer verloren oder werden sie noch rechtzeitig auftauchen? Über ihren Inhalt kann man derzeit nur spekulieren. Zum Beispiel so. Mail von Marina Giori-Lotta. Lieber Schwiegersohn, ich möchte dir oder meiner Tochter oder euren Kindern 500.000 Euro schenken. Oder auch nicht. Und stattdessen dein Talent als Geldanleger testen. Fix ist nur, dass ich das Geld nicht überweisen kann, da ich schon viel älter bin, als ich aussehe und daher leider nicht auf die Bank gehen oder mir die Öffnungszeiten vom Internet in der Schweiz merken kann. Mail von PayPal Kartenservice. Sehr geehrter Kunde, wir haben Ihnen leider eine fehlerhafte Kreditkarte ausgehändigt. Dieses Modell geht immer wieder ohne Ihren Besitzer selbstständig auf Reisen und bucht eigenmächtig Flüge. Auch das Modell Ihrer Gattin ist schadhaft. Es funktioniert so gut wie nie, weshalb Sie sicherheitshalber von ihr regelmäßig Bargeld einfordern sollten, um sich schadlos zu halten. Mail von Professor Anton Zeilinger. Sehr geehrter Herr Grasser, im Zuge unserer Experimente im Bereich Quantenverschränkung haben meine Studenten unlängst irrtümlich mehrere Teleportationen von einem zufällig ausgewählten Konto in Liechtenstein zu ihrem Privatkonto ausgelöst. Ich hoffe, Ihnen sind dadurch keine Unannehmlichkeiten entstanden. Mail von Fiona Pacifico Griffini Grasser. Liebling! Du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Als ich gestern beim Ohrringe kaufen wieder einmal meine Kreditkarte versagt hat, habe ich zum Verkäufer gesagt, er soll die Rechnung einfach bei irgendeiner Briefkastenfirma in Belize abbuchen. Und stell dir vor, es hat funktioniert. Mehrere Mails von Goldman Sachs, Weltbank, IWF und diversen anderen. Lieber Karl-Heinz, wir haben deine oben ohne Fotos in Vanity Fair gesehen und finden die total cool und ursuper. Wir möchten dich zu unserem Chef machen. Bitte um dringenden Rückruf. Danke. Gut, er hat darauf nicht reagiert. Ich weiß nicht, ob er vielleicht noch mit dieser Strategie kommt. Ich möchte noch ein Beispiel erwähnen, wo ich wirklich darauf gehofft hätte, dass ich eine Reaktion bekomme. Man versucht ja doch mit den Politikern zumindest irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Und dieser Text, haben wir doch, da muss jetzt was kommen. Ich sage gleich vorweg, es ist nichts gekommen. Das ist wahnsinnig traurig, aber in meiner Verzweiflung möchte ich ihn Ihnen zumindest zu Gehör bringen, weil vielleicht nutzt ja das wenigstens irgendwas. Er trägt den Titel Mann oder Maus. Wenn es stimmt, dass Vorfreude die schönste Freude ist, dann gehört enttäuschte Vorfreude wohl zu den hässlichsten Erlebnissen. Zumindest ich kann diese Vermutung bestätigen, musste ich doch im Sommer 2018 eine solche Enttäuschung hinnehmen. Mitte Mai fragte der Standard bei mir an, ob ich im Rahmen eines 2+1 Sommergesprächs mit Herbert Kickl reden wolle. Begeistert, sagte ich zu und war fortan von der Aussicht beflügelt, viele seit Jahren mir auf der Seele brennende Fragen endlich beantwortet zu bekommen. Doch dann geschah nichts. Seit über 3 Monaten harren meine Lieblingszeitung und ich auf eine Antwort des Innenministers, bislang vergebens. Kein Rückruf, kein Mail, kein wie immer geartetes Zeichen, das uns von der alles verzehrenden Ungewissheit erlösen könnte. Ein dröhnendes Schweigen, das unmöglich vom Minister so gewollt sein kann, denn erst vor 2 Wochen erklärte sein Ministerium, das Bundesministerium für Inneres ist stets bemüht, Medienanfragen rasch und adäquat zu beantworten. Also versuche ich in meiner Verzweiflung nun auf diesem Weg Herbert Kickl zu erreichen und schicke ihm hier eine Vorschau für den möglichen Verlauf unseres Sommergespräches. Herr Minister, spätestens seit den Enthüllungen rund um das von Ihrem Ministerium für die Grenzschutzpolizei verwendete Puma-Logo wissen wir, dass Sie gerne Geschenke annehmen. Ich wollte deshalb nicht mit leeren Händen kommen und habe Ihnen was mitgebracht. Wollen Sie es sehen? Raum für Antwort des Ministers. Ich zeige es Ihnen trotzdem. Es ist die Kopie eines Vertrages zwischen der Kärntner FPÖ und der Agentur Ideenschmiede. In diesem Vertrag steht Folgendes. Bei Aufträgen von FPÖ-Landesregierungsbüros bekommt die FPÖ Kärnten 20% des Auftragsvolumens von der Agentur gutgeschrieben. Wie kommt man auf die Idee, Bereitschaft zu Korruption in einem schriftlichen Vertrag zu garantieren? Raum für Antwort des Ministers. Diesbezüglich habe ich noch ein zweites Mitbringsel. Die Kopie eines Treuhandvertrages, aus dem hervorgeht, dass Ihnen damals 50% der Ideenschmiede gehört haben. Gehören sie Ihnen noch immer? Raum für Antwort des Ministers. Eine Kündigung dieses Treuhandvertrages haben Sie aber bislang nicht vorgelegt. Warum tun Sie das nicht einfach? Raum für Antwort des Ministers. Die Nachfolgeagentur der Ideenschmiede hat nun ihrem Ministerium ein Logo zur Verfügung gestellt. War die Auftragsvergabe auch treuhändig oder freihändig oder wäscht hier eine Hand die andere? Raum für Antwort des Ministers. Mit Rechnungen hat die Ideenschmiede schon schlechte Erfahrungen gemacht. Zwei ehemalige Mitarbeiter erklärten bei polizeilichen Einvernahmen, das Erstellen von Scheinrechnungen sei in der Agentur gängige Praxis gewesen. Die beiden belasten sich damit auch selbst. Warum sollten sie das tun, wenn es nicht stimmt? Raum für Antwort des Ministers. Weiter sagen sie aus, dass Bargeldkoffer an die Bundes-FPÖ übergeben wurden. Was sagen sie dazu? Raum für Antwort des Ministers. Aber Herr Minister, Sie können sich doch nicht ewig vor einer Antwort drücken. Mann oder Maus? Raum für Antwort des Ministers. Oder anderes Nagetier? Ja, er ist leider nicht, keine Antwort gekommen, jetzt ist er kein Minister mehr, jetzt heißt es angeblich, wird der Prozess im kommenden Jahr kommen, ich bin sehr gespannt darauf. Der guten Ordnung halber möchte ich aber dazu sagen, die Behauptung, dass Herbert Kickl deswegen mit einem Bein im Kriminal stünde, ist nur die halbe Wahrheit. Und dann habe ich noch ein spezielles Zuckerl für Sie heute mitgebracht, bevor wir zum Reden beginnen hier. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon wirklich so pünktlich weg muss und so, es soll der heutige Abend noch was ganz speziell Unverwechselbares haben. Sie werden heute Zeugen einer Weltpremiere. Ich soll Sie ganz lieb grüßen lassen von meinen Kollegen Robert Ballfrader und Thomas Maurer. Wir sitzen zurzeit jeden Tag beieinander und schreiben an unserem neuen Programm, das Anfang Oktober im Rabenhof in Wien Premiere haben wird. Es wird den Titel tragen, jetzt erst recht. Und wir sind da ein bisschen im Schwitzen, weil natürlich in den letzten Wochen sehr viel politisch passiert ist, wodurch wir einiges schon weghauen mussten, was wir bereits hatten. Wir versuchen uns dadurch nicht frustrieren zu lassen und konzentrieren uns auf die Frage, warum ist dieses Land so, wie es ist? Warum ist Österreich so, wie es ist? Was läuft da ab? Wie kann man diese politischen Phänomene, die in unserem Land passieren, erklären? Und da stehen wir natürlich ganz wesentlich vor der Frage Sebastian Kurz. Wie kann man dieses Phänomen erklären? Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, muss ich gleich dazu sagen. Zum Beispiel die astrologische Erklärung. Sebastian Kurz wurde geboren am 27. August 1986, ist also Jungfrau, Aszendent Heider. Der Halbmond wanderte bei seiner Geburt aus dem ersten Haus direkt ins Waldheim. Im Baumkreiszeichen ist er übrigens Schwamm. Eine andere Erklärung lautet, er ist ein Mutant. Und zwar ganz konkret ein X-Man. X-Men sind Kinder von Menschen, die aufgrund einer genetischen Mutation übermenschliche Teilleistungsstärken haben. Also die können fliegen oder durch Wände gehen oder ohne Smartphone überleben. Und der Basti hat die Fähigkeit, dass alle alles in ihn hineinprojizieren können, ohne dass er irgendwas dafür tun muss. Darum heißt er als X-Men Projekto. Sein Geburtsjahr 1986 erklärt die Mutation, weil da ist Tschernobyl explodiert. Und gleichzeitig ist die längste Absenz der ÖVP in einer österreichischen Regierung gerade zu Ende gegangen. Projekto trägt einen Schutzhelm aus Menschenhaar, das mit Adamantium-Gel zusammengeschweißt ist und der ähnlich wie die Helme von Professor Xavier und Magneto seine Kräfte enorm steigert. Der Helm selbst schützt ihn vor falschen Gedanken. Die integrierten Ohren braucht er, um die Stimme des Volkes in allen Nuancen zu hören. So wie alle X-Men ist auch der Projekto zufällig auf seine Fähigkeiten selber draufgekommen.
Ja, ich war an sich ein ganz normaler Teenager, also schon geil und so alles, aber eigentlich ein junger ÖVPler wie alle anderen auch. Dass ich besondere Fähigkeiten habe, da bin ich eigentlich zufällig drauf gekommen, weil nämlich ich habe meine Lateinhausübung nicht gemacht gehabt und der Herr Fässer hat mich gefragt, na Herr Sebastian, haben wir die Hausübung gemacht? Und ich habe gesagt, oh ja, voll. Und während ich noch überlege, wie ich mich aus diesem, ich muss ganz ehrlich sagen, Ballerwatsch wieder rausrede, also ich wollte eigentlich gerade sagen, lassen Sie mich bitte ausreden, ich habe Sie auch ausreden lassen. Da sagt auf einmal der Herr Fässer zu mir, und wie gut auch noch, 1+ mit Sternterl. Ihr anderen Nepochanten nehmt euch ein Beispiel. Und ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, Pfad, das ist irgendwie echt praktisch.
Der Sebastian oder vielmehr der Projekto ist natürlich erst noch dabei, den vollen Umfang seiner Kräfte zu erforschen. Aber er ist doch schon so weit, dass er gelernt hat, wie er durch bloßes Verschränken der vorderen Glieder seiner Finger seine Kraft von 31,5 auf über 40% steigern kann.
Und da sage ich ganz ehrlich, es macht mich stolz, wenn ich so in tausende weit aufgerissene Augen schaue, in denen sich absolut nichts spiegelt außer mir. Aber es ist manchmal auch für mich frustrierend, dass ich diesbezüglich noch immer nicht bei 100% bin, weil das ja doch für alle am besten wäre. Und da möchte ich sowohl als gläubiger Christ als auch als überzeugter X-Men die Heilige Schrift zitieren, nämlich das Evangelium nach Stan Lee. Aus großer Kraft erwächst auch große Verantwortung.
Ah ja, und da sind wir gleich bei einem anderen Erklärungsansatz, der das Phänomen Sebastian Kurz als alttestamentarische Prophezeiung sieht. Demnach kommt der Name Basti von einem Bastkorb, in dem der Kurz gefunden wurde. Und zwar wurde der angeschwappt am Donaukanal beim Raiffeisengebäude. Danach hat er dann das Volk von den 7 sozialistischen Plagen befreit. Also Kreisky, Sinowatz, Franitzky, Klima, Gusenbauer, Feimann und Kern. Dann hat er das Rote Meer geteilt, nämlich in Bobo-Bezirke und Außenbezirke. Und daraufhin ließ er das Rote Meer in sich selber ersoffen. Dann hätte er nur noch sein Volk ins gelobte Land führen müssen. Und da hat er gesagt, ich bin zwar urjung und voll geil, aber wer weiß, ob ich das noch erlebe. Und dann ist ihm die Erleuchtung gekommen. Liebe Wählerinnen und Wähler, wahrlich, ich sage euch, wo das gelobte Land ist. Wir sind schon da. Es ist nämlich immer dort, wo ich bin. Super, oder? Wer es aber fassen kann, der fasse es. Mittlerweile ist Kurzology eine staatlich anerkannte Glaubensgemeinschaft. Aber der Sebastian selber hat trotzdem noch für alle anderen Religionen ein offenes Ohr. Für Aufregung hat es der gesorgt, wie er vor kurzem in der Wiener Stadthalle war, bei den reformierten Satanisten. Da wurde für ihn sogar gebetet, hier der Wortlaut des Gebetes. Wir beten für Sebastian. Satan, wir danken dir. Wir danken dir für dieses aalglatte Bürschchen. Denn er ist nicht einfach nur ein kleiner Teufelsroller, er ist ein ausgekochter Satansbraten. Luzifer, du unser Lichtbringer, hast uns mit Sebastian vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte geschickt? aber in Zeiten des Klimawandels muss auch das Feuer der Hölle ab und zu auf Sparflamme lodern. Es reicht jedenfalls, damit Sebastian auch in Zukunft deinen Feinden heimleuchten wird. Bitte, Sebastian.
Satan, ich bin nicht würdig, dass ich übernehme dein Fach, aber gib mir ein gescheites Wording und meine Seele ist mir wurscht. Denn mein ist die Stabilität und die Veränderung und das Gegenteil davon in Ewigkeit aus Schluss Basti.
Dankeschön, Dankeschön. So, bitte.
Herzlichen Dank, Florian Schäuber. Gleich mal meine Frage ins Publikum. Gibt es jemanden, der gleich mal eine Frage stellen möchte oder Gedanken dazu äußern möchte? Das Mikrofon ist schon da. Oder muss es noch ein bisschen sickern?
Ah, schaut, da ruft einer an mit der ersten Frage. Der
Telefonjoker. 1, 2, haben wir schon.
Eine Einschätzung, weil Sie ja die Korruptionsfälle zitiert haben, die sich ja jetzt schon Jahre, mehr Jahrzehnte lang hinziehen. Wie ist Ihre Einschätzung? Kommt irgendwas raus oder erleben wir eine, im schlechtesten Sinne des Wortes, österreichische Lösung?
Ich bin da tendenziell eher optimistischer geworden in den letzten Jahren. Also ich weiß nicht, wie viele Wetten ich gewonnen habe, allein dadurch, dass Karl-Heinz Grasshofer Gericht gestellt wurde, weil ich es wahnsinnig oft gehört habe in den letzten Jahren, wer zehnt, es bringt alles nichts, wer zehnt, die werden alles niederschlagen, wer zehnt, da kommt keiner in Häfen. Das hat, das allererste Mal habe ich es gehört, 2008, wer sich vielleicht noch erinnern kann, an das Birnbacher Gutachten. Das war damals dieses legendäre 6-Seiten-Gutachten, wo der Herr Birnbacher damals ursprünglich verlangt hat für 6-Seiten-Gutachten 12 Millionen Euro. Und dann ist das wo öffentlich geworden in der kleinen Zeitung, die haben das gebracht und hat gesagt, okay, er gibt Patriotenrabatt, er gibt um 6 Millionen Euro her. Und das war natürlich damals auch schon verdeckte Parteienfinanzierung. Für mich war es damals echt hart, weil ich hatte das in einem Programm mit dem Robert Balfred, haben wir das thematisiert und auf der Bühne erzählt, mit dem Effekt, dass viele Leute uns das nicht geglaubt haben. Die haben geglaubt, das haben sich Kabarettisten halt ausgedacht, die finden das lustig, konnten sich zwar nicht genau erklären, warum wir das erzählen, aber es war echt für uns schwierig, den Leuten klarzumachen, ja, das ist ernst. Und damals hat es auch geheißen, ja, die kommen durch mit der Nummer und das ist aber nicht passiert. Damals sind doch Leute ins Gefängnis gegangen und wurden verurteilt. Ich sehe deshalb bei den jetzigen Korruptionsskandalen, ich versuche es unter einem gewissen Zeitfaktor zu sehen. Wir haben jetzt zum Beispiel vor 2 Tagen ist auf einmal wieder die Agentur Media Select dahergekommen. Das ist eine Werbeagentur der ÖVP, über die die ÖVP verdeckte Parteienfinanzierung gemacht hat. Das gibt schon lang. Die Tatsachen liegen schon lange auf dem Tisch. Es wurden lang schon vom Kurt Kuch damals noch, Investigativjournalist beim News, der leider schon verstorben ist, der hat damals Rechnungen veröffentlicht zu dem Thema unglaublichste Dinge. Es wurde damals sogar bekannt, dass die ÖVP zurückzahlen dieser, weil das wurde dann anerkannt, okay, ihr habt illegal Parteispenden bekommen, zum Zurückzahlen tut's dann bitte Kredite aufnehmen, die laufen tatsächlich noch bis zum Jahr 2024. Jetzt auf einmal ist es wieder ein Thema, weil es ein Gutachter aufgebracht hat und jetzt auf einmal ist Parteifinanzierung ein Thema, weil es auf dem Ibiza wieder thematisiert wurde. Und deshalb auf einmal wieder öffentliches Bewusstsein dafür da ist, Moment, was läuft denn da ab in die Richtung? Ob es zu Verurteilungen führen wird, werden wir sehen. Es kann auch immer noch sein, dass auch bei der Buburg alle freigesprochen werden, auch da keine Garantie. Es gibt viele, viele Fälle, Täter beim Eurofighter, wo es offen ist, aber ich habe zumindest die Hoffnung nicht aufgegeben, dass was passieren kann und dass es ein bisschen schwieriger ist, Gras drüber wachsen zu lassen wie früher, weil man doch öfters Leute halt mit dem Rasenmäher kommen und sagen, na, das wollen wir nicht, thematisieren wir das wieder und deshalb bin ich, sagen wir so, vorsichtig optimistisch.
Ja, ich muss mich da anschließen, der Herr Grasser, 600 Seiten, wie arm er ist. Finanziell hat er schon lange nichts mehr, nicht? Und jetzt frage ich mich, die Rechtsanwälte machen das gratis oder rechnen die mit einem Freispruch, dass die Steuerzahler dann alles übernehmen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt eine Theorie zu diesem Gutachten, dass die bezahlt wurde von einem 75-jährigen Milliardär aus der Getränkebranche, der an sich gern einen ja, einen heimatverbundenen Zugang hat und immer ein großer Fan von Karl-Heinz war. Die konkreten Anwaltskosten, es heißt daher, Einetter, dem geht's gut. Der hätte also in den letzten Jahren ein gutes Auskommen gehabt. Weiters heißt es auch, dass seitens der Familie noch eine Solidarität gegeben ist. Also die haben ihn nicht fallen gelassen. Das ist damals auch geheißen, na, vielleicht er war doch ein Trophy-Man für die Fiona und jetzt ist die Trophy eingedellt und hat lauter Beulen und vielleicht will sie nicht mehr. So, das dürfte noch gegeben sein. Wie es genau sich die Finanzierung abspielt, kann man nur mutmaßen in die Richtung. Aber wir werden es erleben. Nur ich glaube, dass das also das totale Happy End für den Karl-Heinz, dass alle freisprochen und dass dann nachher Goldman und Sachs wirklich anruft oder die Weltbank und sagt, jetzt bist du endlich frei für uns, wir wollten dich ja schon immer engagieren, das glaube ich eher nicht.
Das würde mich wundern. Eine zweite Sache hätte ich noch. Ihr schreibt ein neues Programm, haben Sie gesagt.
Ja. Ne?
Das ist also ihr schwierig. Es ändert sich ja wöchentlich und täglich, stündlich, bis Oktober. Da können Sie viele solche Seiten wahrscheinlich entsorgen und wieder neu anfangen, oder?
Also ich glaube, das mit Sebastian wird halten. Also das ist ein Szenario, dass der Kurz in demnächst unwichtig wird oder irrelevant oder aussteigt und was nicht, Schafe züchtet oder mit dem Blümel auf Interrail geht. Das glaube ich alles nicht. Also das glaube ich wird halten, aber wir hatten genau dieses Problem tatsächlich, dass wir hatten eine Rahmenhandlung, die darauf aufgebaut hätte, was passiert, wenn wir kandidieren. Weil es tatsächlich so ist, dass in einigen Ländern Europas in den letzten Jahren Kabarettisten kandidiert haben und wir in sehr vielen Interviews immer wieder darauf angeredet wurden und wir uns dachten, das können wir eigentlich einmal als Rahmen nehmen für ein Programm, dass wir den Gedanken durchspielen, was passiert. Nur das geht jetzt leider nicht mehr, weil wir haben die erste Voraufführung ist am Tag vor der Wahl, die zweite Voraufführung am Tag der Wahl und die Premiere dann drei Tage danach. Also da können wir einfach nicht mit dem Gedanken hypothetisch spielen, was wäre, wenn wir antreten. Das müssen wir uns aufheben für irgendwann später. Schauen wir mal. Aber da haben wir gesagt, nein, das geht jetzt nicht. Das heißt, ja, das ist jetzt tatsächlich so. Wir werden einen bewegten Sommer haben, wo wir mit offenen Augen und Ohren diesen Wahlkampf verfolgen werden und dann natürlich auch ambulant quasi das Programm immer verändern werden, weil es ja auch im Zuge der Wahl selber, was wird passieren und wie geht es nach der Wahl weiter, also ja, das ist halt einfach, da kann ich will da auch kein Mitleid, das ist Augen auf bei der Berufswahl, das gehört dazu und die Menschen erwarten sie auch irgendwie von uns und das ist ja auch der Grund, warum wir überhaupt weitermachen auf der Bühne in der Form, weil wir sehr viel Feedback bekommen haben von Leuten, die sagen, es braucht eine Art von politischer Aufklärung in dem Zusammenhang und wir halt da wirklich komplett unabhängig sind von allen und ja, darum sehen wir das als Verpflichtung zu machen und auch wenn es manchmal ein bisschen mühsam ist und man traurig ist, wenn man eine gute Idee gehabt hat und die geht auf einmal nicht mehr. Ja, gehört dazu, aber es wird schon was nachkommen.
Ich möchte kurz einhaken, weil die Kollegen angesprochen wurden, die jetzt in die Politik gewechselt sind. Ja. Jung Knar war ja irgendwie der Erste in Island. Mhm. Wo kommt dieser Trend her und wie stehen Sie dazu? Weil Nia Varadi hat ja letztens einmal so die Kabarettisten, Satiriker als die Hofnarren bezeichnet, die halt aussprechen dürfen, was sonst keiner darf und das einfach mit dem Spaß verkleiden. Jetzt wird der Hofnarr zum König. Was ist da Ihre Meinung dazu? Wie sehen Sie
das? Ja, es gibt gern, wir haben das auch schon intensiv recherchiert gehabt, wenn wir uns ja angeschaut haben, wie hat das funktioniert und sind draufgekommen, das sind sehr unterschiedliche Modelle. Mhm. Also es gibt tatsächlich echte Spaßkandidaturen, die auf einmal ernst werden, wie der Bürgermeister in Island, der eigentlich wirklich klassisch kabarettistische Forderungen hatte, wie wir brauchen einen neuen Eisbären im Zoo, und wir brauchen Bekenntnis zur Korruption und solche Sachen. Und wurde plötzlich gewählt und hat dann eigentlich relativ normale Politik gemacht, war sehr beliebt und hat durchaus was weitergebracht. Hat eine ganz gute Nachrede sogar und hat nur gesagt, er limitiert es, er will das nicht lange machen. Er hat jetzt quasi diesen Practical Joke angeleiert und jetzt ist er selber schon, jetzt muss er es durchziehen. Fälle sind ganz anders. In der Ukraine haben wir jetzt auf einmal einen Staatspräsidenten, der aus der Szene kommt, der das vorbereitet hat und wo momentan sich die Frage stellt, wer steckt da dahinter? Das ist noch nicht ganz geklärt und eine sehr heikel demokratische Situation in der Ukraine. Sehr spannend finde ich den Ministerpräsidenten in Slowenien, der wirklich als Parodist in den Wahlkampf gegangen ist. Der hat andere Politiker nachgemacht, sehr gut. und hat ein paar Forderungen sich dazu ausgedacht, halbwegs vernünftig, und das war es auf einmal und hat so gewonnen. Ich sehe es mit gemischten Gefühlen. Woher es kommt, ist natürlich eine Vertrauenskrise der Politik, ganz klar, weil doch in, da nehme ich jetzt Beispiele her, von nicht von Satirikern, die in die Politik gegangen sind, sondern zum Beispiel aus Amerika. In Amerika erfolgt die politische Information sehr stark über die Satire. Es gibt Leute wie den John Oliver oder den Stephen Colbert, die sich aber wirklich bemühen, Information aufzubereiten in satirischer Form. Und viele Leute informieren sich über die Satire-Sendungen, weil sie denen vertrauen, weil sie das Gefühl haben, da werden sie nicht manipuliert, da ist kein Lobbyismus dahinter, der jetzt irgendwas pusht, da ist keine Partei dahinter, sondern die sind, recherchieren das einfach ehrlich und versuchen, das so ehrlich wie möglich rüberzubringen. Und das ist im kleinen Maß passiert bei uns auch. Also es passiert auch bei uns, dass Satiriker dadurch ein bisschen mehr Verantwortung bekommen, weil Leute ihnen vertrauen und sagen, erklär mir die Situation.
Das machen Sie ja auch in Ihren Kolumnen.
Das passiert auch. Ja. Das passiert auch, dass sich Leute, ich habe das vorher erwähnt mit dem von der Zeit im Bild, ja, das passiert öfters, solche Sachen. Aber selber in die Politik zu gehen, ist dann noch einmal was anderes. Mhm. Und da hätte ich größte Bedenken, weil Politik ist ja nicht nur versuchen, gute Ideen zu haben oder gute Sachen herbringen, sondern Politik ist auch wahnsinnig Kompromisse schließen. Und da sind wir Kabarettisten nicht unbedingt geeignet dafür, weil, also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, ich war immer mein eigener Chef. Mhm. Ich habe begonnen mit 16 mit Kabarettspielen und hatte nie ein Verhältnis, dass ich einem Chef zuliefern musste. Ich habe ein paar Monate mal als 18-Jähriger beim ORF gearbeitet und bei der Tageszeitung Presse und war mal in einem Theater kurz angestellt für ein paar Monate. Aber das war's. Mhm. Und die Strukturen einer Partei zu haben und mit Parteifreunden mich so committen und Kompromisse zu schließen oder gar am Ende mit einem Koalitionspartner oder so, das würde mich überfordern. Das glaube ich nicht, dass ich das könnte, und darum würde ich jetzt nicht ernsthaft den Gedanken durchspielen, dass ich wirklich in die Politik gehen wollte. Ich sage dann immer, ich interessiere mich ja wahnsinnig für Fußball, aber ich würde mich nie selber aufstellen.
Aber das ist der Trend gerade nicht so, oder?
Gott, die Gefahr noch geringer, ja.
Okay, danke.
Ich habe eine Frage noch. Mich fasziniert immer, wie die Journalisten oder auch die Kabarettisten an Informationen kommen, die eigentlich ja normalerweise nicht an die Öffentlichkeit getragen werden. Hat man da Freunde oder hat man da irgendwelche ein Netzwerk, wo man dann mehr oder minder durch dunkle Kanäle zu diesen Informationen kommt? Kostet das was?
Bitte?
Und kostet das etwas?
Na, Gott sei Dank nicht. Nein, Gott sei Dank nicht. Es kostet manchmal eine gute Flasche Wein oder was, dass man mit einem... Nein, es ist... wir profitieren davon, dass wir gut befreundet sind mit Investigativjournalisten. Und dass da über die Jahre wirklich Kooperationen entstanden sind. Ein klassisches Beispiel war damals die Lesung der Abhörprotokolle Audimax der Universität Wien, die aus einer Kooperation der Aufdeckungsjournalist Florian Klenk und wir als Kabarettisten haben da zusammengearbeitet und haben eine Synergie erzeugt. Es war gut für die Geschichte, dass das so transportiert wurde. Erstens war es dadurch möglich, es in die Öffentlichkeit zu bringen. Zum anderen wurde es wirklich in der breiten Öffentlichkeit auch verankert. Es waren sehr viele Leute, die damals der Meinung waren, das ist kompliziert alles. Diese ganze Causa ist Wirtschaftskriminalität, da kenne ich mich nicht aus, da will ich mich gar nicht damit beschäftigen. Und allein durch so einen Spruch wie »Wo war meine Leistung?« ist es vielen Leuten auf einmal bewusst geworden, naja, das ist nicht so eine tolle, raffinierte Geschichte, das ist teilweise recht primitiv gelaufen. Und das war schon ein wichtiger Schritt Richtung Aufklärung, und davon haben alle profitiert, die daran interessiert waren. Wir für, halt in satirischer Hinsicht, weil wir das satirisch aufbereiten konnten. Und der Florian Klenk für den Falter war das eine tolle Sache. Und so gibt es immer wieder, eben nicht nur mit Florian Klenk, wir haben uns ja noch mit anderen befreundet, und nein, kaufen können wir es nicht leisten. Was aber passiert, das muss ich auch dazu sagen, ist, passiert auch immer öfter, dass Leute sich direkt an uns wenden. Also es passiert tatsächlich, dass Leute mich kontaktieren und sagen, sie hätten da was in der Geschichte, wollen mich treffen. Und das geht für mich auch nur bis zu einem gewissen Rahmen, muss ich sagen, weil es ist nicht mein Hauptjob, investigativ zu arbeiten. Bin gerne bereit, und ich habe auch schon, es gibt auch schon Fälle, wo Sachen quasi fast exklusiv gebracht habe. Aber das ist eher selten, weil mir einfach die Kapazitäten dazu fehlen. Aber was öfters ist, dass es Sachen sind, die untergehen. Das schon. Und da sehe ich auch eine spezielle Verpflichtung, dass manchmal Sachen dabei sind, wo ich mir denke, wie gibt es das, dass es in der Öffentlichkeit so wenig bekannt ist. Also die vorher erwähnte Ideenschmiede vom Herrn Kickl ist nämlich ein extremes Beispiel. Die ist wirklich nur gebracht worden vom Klenk. Und andere Journalisten haben jetzt in der Zeit, wo Herbert Kickl Innenminister war, kein Interview davor genützt, ihn dazu zu fragen. Der Klenk hat es jetzt bei der letzten Pressekonferenz ihm als Frage zugeworfen und bekam dann nur als Antwort vom Kickl, ja, Sie sind nicht die Ermittlungsbehörde, hat ihm der Kickl drauf gesagt. Also das ist schwach, aber denke ich mir eigentlich ein bisschen auch ein Schand für den restlichen Journalismus in Österreich. Das müssten auch andere, müssten dann nachfragen. Und gerade jemand, der so exponiert war wie der Kickl, finde ich das traurig. Und ja, da sehe ich dann die Aufgabe. Aber dunkel, also die geheimen Treffen und so, und dass man irgendwas zahlt, also Zahlen habe ich überhaupt noch nie erlebt dafür, dass Informanten manchmal was erzählen. Ja, gibt es aber im Großen und Ganzen, Gott sei Dank, befreundete Journalisten und Synergieeffekte, Gott sei Dank.
Ja, auch wenn es mir heute sehr schwer fällt in diesem Rahmen, aber ich würde mich gerne outen hier. Ich würde mich gerne als Empfänger von sehr aggressiven Zahlungsanweisungen zur Verfügung stellen. Vielleicht haben Sie hier ein paar Hintergrundinformationen und Adressen für mich. Ich würde auch garantieren, dass ich nichts dafür leiste.
Gleich da vorne, bitte.
Sollte gehen.
Machen wir es über mich.
Wenn Sie doch manchmal recht aggressiv und pointiert angreifen, sage ich jetzt, haben Sie schon mal eine direkte Reaktion von den Angesprochenen erlebt? Also, weil man denkt sich ja, das muss ja schlaflose Nächte auslösen und das dürfte ja nicht so sein.
Oder? Nein, das ist erst, also ganz selten, direkt ist ganz selten. Jetzt hat mir gerade der Einäter ein ganz böses Mail geschrieben, aber das war in so verheerendem Deutsch, dass ich eben gesagt habe, zu seinem Selbstschutz tue ich das nicht veröffentlichen, weil das ist so. Ich sagte, Ihre gewohnt nüchterne Einschätzungsgabe dürfte da beeinträchtigt gewesen sein beim Verfassen dieses Mails. Nein, das ist selten. Es ist selten, wenn eher indirekt, kann manchmal sein, wenn zum Beispiel im ORF was ist, hört man dann manchmal über Umwege, da hat wer wo nachgefragt und hat wer interveniert und so. Bei der Zeitung, nicht einmal bei der Zeitung bekomme ich es regelmäßig mit. Also manchmal, ja, auch nicht wirklich, ab und zu mal einen Brief oder was, aber eher selten. Und sonst ist ja eher, dass sie es versuchen auch zu ignorieren. Also bei Kickl war wirklich das extreme Beispiel. Ich dachte, da müsste jetzt eigentlich was kommen, weil das sind harte Vorwürfe. Passiert aber auch nicht. Passiert nicht. Werden schon ihren Grund dafür haben, warum sie es nicht thematisieren wollen. Und natürlich hat sich auch unter Betroffenen herumgesprochen, dass es so ist wie den Streisand-Effekt gibt, eben, dass man, das war der Barbara Streisand, hat damals geklagt, weil Bilder von ihrem Haus im Internet veröffentlicht wurden und dadurch sind diese Bilder erst wirklich viral geworden und eine breite Verbreitung gefunden. Und da sind sicherlich einige Betroffene dabei, die sich denken, ich sage lieber gar nichts dazu, weil sonst wird es noch bekannter und das brauche ich schon gar nicht. Aber die effektive Drohung, ja, es gibt so Extremfälle, gab es einmal zum Beispiel, wie wir haben uns mit dem Thema Ungarn beschäftigt, bei den Staatskünstlern, und waren beim ungarischen Botschafter und haben uns, da gab es ein Gesetz damals, das verboten hat, in Ungarn Witze über Staatssymbole zu machen. Da wurde zum Beispiel ausdrücklich gesagt, Witze über die Stephanskrone sind verboten. Und da sind wir damals zum ungarischen Botschafter nach Wien gegangen und gesagt, so, was heißt das? Wir haben jetzt ein Duplikat der Krone mit und was ist jetzt ein Witz über die Krone? Wenn ich mir den Chief aufsetze und ein blödes Gesicht mache, ist das schon ein Witz und wäre ich dann in Ungarn schon verurteilt dafür. Wir sind ja quasi jetzt exterritorial hier im ungarischen Gebiet. Und das hat dazu geführt, dass am nächsten Tag eine Sondersitzung im ungarischen Parlament einberufen wurde von der Jobbik und der ungarische Botschafter wurde aus Wien abgezogen, was recht beachtlich ist, weil der war immer ein guter Orban-Freund. Und da kam dann auch aus Ungarn wirklich arge Sachen, Morddrohungen, quer durch. Also das ist dann wirklich zur Sache gegangen, wobei wir auch gesagt haben, ja, das ist natürlich, nein, ist nicht angenehm, wenn man das bekommt und man ist ja auch nicht aus Stein und so und man hat Familie und man denkt, nicht ganz lustig, aber andererseits muss man sagen, ja, okay. Das ist mir lieber so, es hat für diese Aufregung gesorgt. Es wird ganz gänzlich ignoriert und Gott sei Dank nicht die Regel, solche Reaktionen. Aber hat mir viel auch über die Situation in Ungarn gesagt. Also
da gehen offensichtlich die Uhren schon anders. Und wenn gerade die Rede von der Urbanisierung war, die der Herr Strache ja forciert, ja, da ist das wohl auch dann mit gemeint, sowas.
Ja, und könnte das sein, also wenn jetzt dann Satiriker, Kabarettisten wirklich mehr die Rolle im Journalismus auch wahrnehmen und wirklich über Politik informieren, dass sie dann auch ernster genommen werden von Politikern, die das nicht wollen.
Natürlich, ist ja. Das kommt schon vor. Ich meine, ich habe einen Vorteil gegenüber dem normalen Journalisten. Ich brauche kein zweites Interview. Mhm. Österreichische Politikjournalisten müssen darauf achten, dass sie eine gewisse Gesprächsbasis mit den Gegenständen ihrer Berichterstattung, mit den Objekten halten. Ich brauche das nicht. Wenn ein Politiker auf mich tödlich beleidigt ist, dann ist er halt tödlich beleidigt. Da kann ich jetzt ihm auch nicht helfen. Interviews kriege ich eh nicht wirklich. Ja. Ich habe einmal vor einem Jahr gab es ein Buchprojekt vom Brandstätter Verlag. Die haben gesagt, ich möge doch mit wer die Macht in Österreich, ich möge doch mit wichtigen Leuten in Österreich Interviews führen. Ich sage, gerne, aber es hat sich herausgestellt, dass die meisten das sich nicht trauen.
Aber es könnte ja sein, dass wer sagt, der Schäuber, der macht nichts mehr für den ORF.
Da kann man nur mutmaßen. Ich muss sagen, es hat bisher über die Jahre, beim ORF hatten wir gute Erfahrungen, es wurde nicht reingeredet, wir haben viel Freiheiten gehabt, wir haben auch sehr viel gegen den ORF selber machen dürfen, also wir haben damals sogar kandidiert für die Wahl des ORF-Generaldirektors, was im Haus wirklich viele unentspannt gemacht hat, die waren nicht erfreut darüber und das ist gegangen. Es gab vor einem Jahr dann, das wurden wir abgesetzt mit dem Argument, es ist kein Geld da. Das stimmt sich auch, der ORF rauft wirklich budgetär mit den Mitteln. Inwieweit da ein politischer Druck oder nicht, ich kann es nur mutmaßen. Also ich kann nicht sagen, ja, genau so ist es und da ruft eine Politik an. Die politische Situation, sagen wir so, hat sich ja eher begünstigt, dass ein blauer Vorsitzender des Stiftungsrates nicht optimal ist für die Förderung von Satire im Fernsehen. Also ja, das sicher.
Okay, bitteschön.
Durch Ihre satirischen Veröffentlichungen haben Sie ja nicht nur Freunde. Also meine Frage ist, sind Sie schon einmal bedroht geworden oder mehrmals?
Ja, wie gesagt, das war eigentlich der Gipfelpunkt, war diese Ungarn-Reaktionen, wo wir wirklich Morddrohungen bekommen haben. Innerhalb von Österreich weniger. Es ist in den sozialen Medien ist ein bisschen eine Verrohung des Tons ist passiert, also dass Leute viel ärgere Sachen jetzt auf einmal schreiben, die sie vielleicht früher am Wirtshaustisch gerade noch gesagt hätten. Und dann wäre es dort geblieben. Das ist mittlerweile halb öffentlich oder ganz öffentlich. Und da sind dann auch natürlich grausliche Sachen auch dabei. Mir fehlt ehrlich gesagt die Tagesfreizeit, um darauf so einzugehen. Und ich kriege nur ein bisschen was davon mit. Es sind auch erfreuliche Sachen auch dabei. Man kriegt ja viel gutes Feedback und so. Und ja, also ich nehme es bedingt ernst. Aber klar, natürlich muss ein Bewusstsein, was weiß ich, die Identitären oder sowas, die sind da durchaus auch drauf, Drohungen zu schicken und so. Und das, klar, das gibt es. Aber der Mann, ich denke mir, ich will es auch gar nicht zu genau wissen. Also ja, man kriegt natürlich Hass auch mit, klar, auch hauptsächlich durch soziale Medien. Aber sich zu viel damit zu beschäftigen, ich glaube, das macht einen dann auch zu frustriert. Auch wenn man hört immer nur die Lauten und wenn man sich anschaut, die Statistiken zum Beispiel von Facebook, wie wenige Menschen wie viele Postings absetzen. Sie haben das im letzten Wahlkampf festgestellt in Österreich, dass 80% der Postings, die zu politischen Themen in Österreich rund um die Wahl veröffentlicht wurden, kamen von 5% der Postern. Also das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Gruppe und man glaubt nur, das ist die Stimme des Volkes, die ist so laut, aber es ist nicht die Stimme des Volkes. Ich habe damals, wie die Frau Edstadler gesagt hat, man muss bei der Gesetzgebung mehr drauf schauen, was die Leute auf Facebook fordern. Habe ich gesagt, na bitte. Also wenn man sagt, Facebook ist die Stimme des Volkes, das ist so, wie wenn ich sage, eine Flatulenz von Annette Trebko ist der Klang der Oper. Ja, es ist nicht weit davon, und da mahne ich immer sehr zur Vorsicht, weil es stimmt einfach auch nicht. Stimmt wirklich nicht.
Ja. Vielleicht etwas Grundsätzliches. Politisches Kabarett ist ja fast in Österreich nicht existent. Hat eigentlich fast keine Tradition. Ganz anders die Deutschen, wenn ich mir das anschaue, von Hildebrand bis Nuhr. Also die ziehen die Politiker durch den Kakao. Nicht beleidigend, muss ich sagen. Aber warum ist es so? Oder anders gefragt, sind Sie der Meinung, dass politisches Kabarett die Gesellschaft verändern kann?
Das sind zwei Fragen. Zur ersten Frage muss ich sagen, nein, stimmt nicht. Ich kenne viele deutsche Kollegen, die in den letzten Jahren mir gesagt haben, so eine Sendung wie die vier da hätte es im deutschen Fernsehen nie gegeben. Ja, aber es wurde gemacht. Es gab zwei Staffeln, die vier da. Und es, ja, wie gesagt, nachher auch, es hat eigentlich begonnen mit dem Donnerstag, wo zum ersten Mal dezidiert politisch. Es gibt jetzt momentan fast nichts, das ist leider traurig. Es gibt gerade einmal in Willkommen Österreich den Stand-up. Es wird dann eine Sendung im Herbst mit Peter Klien geben. Es ist zu wenig, keine Frage. Und das ist schade. Das scheint mir aber ein bisschen ein immanentes Problem des ORFs momentan zu sein. Auf der Bühne würde ich da auch nicht so sagen. Es gibt vielleicht unterm Strich weniger politisches Kabarett, weil auch der Trend Richtung Comedy einfach noch breiter geworden ist, noch größer. Es gibt viele junge Leute, die irgendwie in diesen Beruf hinein wollen, gehen eher in eine unpolitische Richtung, oft aus kommerziellen Gründen. Sie denken, Witze über Männer und Frauen funktionieren immer und da wäre ich auch dann immer eingeladen und tu keine weh, weil es ja auch ein Publikum dafür gibt, weil es auch genug Leute gibt, die sagen, na, wenn ich am Abend wohin gehe, da will ich nicht mich auch noch belasten mit Problemen und Politik und ich möchte mich entspannen und da sind ja, Männer, Frauen, Witze, genau das Richtige, wunderbar. Es gibt schon noch welche, also vielleicht wahrscheinlich, wenn man eine Zählung macht, wird das Verhältnis in Deutschland etwas größer sein. Das Kabarett hat in Deutschland ein bisschen mehr Tradition, es ist auch manchmal ein bisschen trauriger als bei uns, aber ja, also das ist schon noch welche politische gibt, das würde ich schon sagen. Die Frage, ob es das verändern kann, das ist die ewige Debatte, die wir führen und die ewige Illusion. Ja, es gibt den Spruch vom Harder, der sagt, das Einzige, was das Kabarett verändert, ist die Psyche des Kabarettisten. Das ist eine Halbwahr in meinen Augen. Ich sage immer, ja, stimmt, eh auch, aber es ist manchmal auch ein bisschen kokett. Weil wenn es so wäre, dann hätte es zum Beispiel diese Abhörprotokolllesung nicht gegeben. Und die hatte konkrete Konsequenzen. Und wir erleben immer wieder Geschichten, die wir thematisieren und wo das, die Tatsache, dass wir sie thematisieren, der Mitterlehner zum Beispiel, den ich davor erwähnt habe, hat dann damals in einer Zeit im Bild sagen müssen, na, das Beispiel von den Staatskünstlern mit dieser Fräsmaschine, das ist ja ein Mickey-Maus-Beispiel. Immerhin, es hat es dadurch und es wurde dann tatsächlich aberkannt, dieses Ding. Also ja, ich würde es nicht überschätzen. Natürlich können wir, das sind winzig kleine Mosaiksteine, wir können vielleicht zu einer Stimmung beitragen, wir können dazu beitragen, dass sich Leute mehr trauen. Manchmal das Gefühl habe ich schon auch, dass Leute sich auch bei der Satire ein bisschen eine Injektion holen und sagen, das kann man ruhig sagen. Man kann ruhig sagen, dass was da los ist mit dem Herrn Kickl. Den muss ich jetzt nicht verschämt irgendwie rumdrucksen, sondern ich kann dazu stehen. Und da können wir, glaube ich, ein bisschen einen Beitrag leisten. Die Welt verändern, nein, aber kleine Schritte vielleicht, glaube ich schon, dass wir ein bisschen was besser machen können. Hoffe, lebe mit der Illusion.
Bitteschön. Ja, ich glaube, meine Frage geht jetzt in eine ähnliche Richtung. Ich habe den Eindruck, für politisches Kabarett braucht man eine gewisse Vorinformation, sonst versteht man es nicht. Und man muss sowieso zum kritischen Teil der Bevölkerung kehren. Haben Sie das auch schon erlebt, dass Zuschauer zu Ihnen gekommen sind, die vorher politisch wenig interessiert waren, dass die das dann auch verstanden haben oder dass da Interesse geweckt wurde, weil es immer schwierig finde. Man hat ein Publikum, das ohnehin eine ähnliche Meinung hat und das geht dann bestärkt raus.
Also ich glaube, die Übergänge sind fließend. Es gibt, ich habe in allen Variationen, es gibt definitiv Leute, sagen wir so, das gilt ja auch für die gesamte Republik, für die Politik und unserem Land. Ich glaube, es gibt Menschen, die wir nicht mehr erreichen können. Die 44.700 Vorzugsstimmen für harte Stache, das ist ein bisschen so wie diese Trump-Wähler, die sagen, auf dem Foto von 2017 sind mehr Menschen drauf. Ich glaube, die erreichen wir nicht mehr und du brauchst auch die Satire nicht mehr versuchen. Das wird nicht gehen. Das politische Vorwissen, natürlich, klar, richtet sich vieles, also es ist in allen Feinheiten quasi zu verstehen, ist schon gut, wenn man sich gut mit Politik auskennt. Es ist aber nicht Grundbedingung, dass man alles wissen muss. Das glaube ich schon. Und die Erfahrung habe ich schon auch gemacht, weil wir haben ja doch, ich habe eben schon sehr früh begonnen damit und es waren ja auch schon, wir haben bei den Hektikern sehr unpolitisch begonnen und sind dann im Laufe der Zeit immer politischer geworden und haben schon festgestellt, es gibt Leute, die verlieren wir dadurch, die steigen dann aus und kommen nicht mehr. Es gibt aber auch Leute, die quasi mit uns mitgehen und sagen, okay, jetzt interessiere ich mich dafür und komme da schon auch mit. Und ich würde davor warnen zu sagen, also das muss man in Gruppe A und Gruppe B aufteilen. Es gibt sehr viele Übergänge. Unlängst in Linz, da habe ich gespielt, die Lions haben das gemacht, im Vereinshaus war das drüben, und da ist einer nachher zu mir gekommen und gesagt, ja, das hätte ich mir nicht gedacht. Also, ich habe geglaubt, na sehr, was der ist, ja, na, der wird, na, das ist die ganze politische Sprache nicht. Aber das ist ja, sie haben ja recht. Und da haben wir gedacht, super, ja, das ist definitiv nicht aus einer Meinungsblase kommend. Manchmal gelingt es einfach, manchmal gelingt es nicht. Manchmal werde ich sie nicht erreichen, manchmal wird es Leute geben, die es auch überfordert und die nichts von der Politik hören wollen und wissen wollen. Aber ich meine, probieren sollte man es. Also das ist zumindest mein Credo diesbezüglich.
Jede Frage, und zwar Ihre Einschätzung, kann man dem was abgewinnen, dass unsere politische Situation jetzt eigentlich hauptsächlich nur deswegen so eskaliert ist, weil man den Innenminister Kickl loswerden wollte?
Ich halte den Herbert Kickl tatsächlich für einen Sonderfall. Es ist eine neue Qualität, die wir in der Form in Österreich noch nicht hatten. Ich sage es mit einem Beispiel. Die Umbenennung von Erstaufnahmezentren für Flüchtlinge in Ausreisezentren. Das ist eine neue Dimension, eine neue Qualität. Das ist staatlich verordneter Zynismus. Das ist so, wie wenn wir sagen, okay, es heißt jetzt nicht mehr Wahllokal, das Schild wird abmontiert, da steht jetzt drauf Denkzettel-Abgabestelle. Muss man sagen, oder, ja, das gab es noch nicht zuvor. Und darum finde ich es nicht erstaunlich, das ist sehr vieles am Herbert Kickl manifestiert, es wird jetzt auch immer mehr klar, dass er mit dieser Razzia offensichtlich versucht hat, den Verfassungsschutz zu schwächen. Das ist heute erst wieder dieses Gutachten herausgekommen, wo ganz dezidiert drinnen steht, es ging darum, die Ermittlungen gegen Rechtsextreme in Österreich zu unterwandern. Das ist eine neue Qualität. Wir haben mit dem Kickl tatsächlich ich habe gesagt, die Ernennung von ihm zum Innenminister ist ungefähr so, wie wir mal gesagt hätten, Kaiser Nero wird unser Brandschutzbeauftragter. Das hat es in der Form noch nicht gegeben. Wir hatten arge Minister, aber die waren entweder korrupt oder unfähig oder manchmal auch beides. Aber der Herbert Kickl ist auch in einer Art und Weise gefährlich, wie es noch nicht gegeben hat. Und deshalb ist es für mich absolut erklärlich, dass der ein Knackpunkt war, wie immer es im Hintergrund gelaufen ist, weil er hat natürlich 1,5 Jahre Schaden anrichten dürfen in Österreich. Und das ist nicht unbeträchtlich, was da passiert ist. Wenn man spricht auch mit Menschen, die mit ausländischen Diensten zu tun haben und die wissen, dass ausländische Geheimdienste sagen, sie arbeiten mit Österreich nicht mehr zusammen, weil das ist zu gefährlich. Das bringt nichts, denen Informationen zu geben, und die sind immer dafür da, um uns vor Terrorismus zu beschützen. Also das ist die dreisteste Lüge überhaupt, dass der Kickl dann behauptet, er hätte was für die Sicherheit in Österreich getan. Das Gegenteil ist passiert. Unser Land ist dadurch unsicherer geworden, weil unser Verfassungsschutz schlecht arbeiten konnte und jetzt ein Jahr lang fast geschnitten wurde von den Partnerdiensten, und von denen wir abhängig sind. Der österreichische Geheimdienst ist nun mal ein kleiner Geheimdienst, der, wenn ihn zum Beispiel der Deutsche nicht mehr informiert, ausreichend, haben wir wirklich ein Problem. Und darum, ja, ich bin wirklich der Meinung, dass Herbert Kickl eine besondere Form war, die wir Gott sei Dank in Österreich vorher noch nicht in der Form hatten und von der ich hoffe, dass das zumindest überwunden ist. Also, dass eine Regierungskoalition, in der Herbert Kickl wieder Innenminister ist, das kann und will ich mir nicht vorstellen, das wäre wirklich der Wahnsinn, der Super-GAU, meiner Meinung
nach. Wie weit darf Satire Ihrer Meinung nach, wie weit darf sie gehen? Und zweite Frage noch, was halten Sie von der Anstalt, die oft wirklich sehr gut ist und Informationen liefert, dass einem eigentlich die Haare zu Berge stehen? Und, ja.
Absolut, nein. Also die Anstalt gleich finde ich super. Ich habe immer davon geträumt, sowas machen zu können. Nur zum Vergleich, Beispiel, die Anstalt haben über 40 Leute, die für sie redaktionell arbeiten, zu liefern. Okay. Wir hatten bei Staatskünstler eine Person, das Rest haben wir alles selber machen müssen. Also so gesehen habe ich immer ein bisschen neidvoll darüber geschaut, aber super, dass wir es machen und ja, so gehört es gemacht, absolut richtig.
Vielleicht ganz kurz die Erklärung, ja. Was ist die Anstalt? Was
so ein bisschen eine deutsche Satire-Sendung im ZDF, ist, glaube ich, eine regelmäßige Satire-Sendung, die versuchen auch in einen investigativen Ansatz zu leben und auch durchaus vergleichbare Sachen bereiten wir komplexe Inhalte auch so auf, dass sie dass sie unterhaltsam sein können und mit Mitteln der Unterhaltung verankert werden. Die Frage, wie weit Satire gehen darf, finde ich, kann man immer nur im individuellen Fall beurteilen, weil es gibt so viele Abstufungen. Ich kenne nicht einmal Themen, sagen wir, wo man sagt, da darf man jetzt keine Scherze machen. Der Böhmermann wollte ja, um was ist es denn damals gegangen beim Erdogan? Da ging es nicht darum, den Erdogan möglichst satirisch gut zu treffen, sondern da ging es darum, ums Ausloten. Ich möchte ausprobieren, wie ist die Gesetzlage in Deutschland und was passiert, wenn ich gegen dieses Gesetz verstoße. Er wollte damit dieses Gesetz zum Fall bringen. Und das passiert. Also es war als satirische Intervention erfolgreich. Dass das Gedicht satirisch nicht wertvoll war, brauchen wir nicht reden. Das war aber auch nicht seine Absicht. Und so, finde ich, muss man unterscheiden, was ist die Absicht und was geht es. Und auch bei Dingen, wenn wir reden über Geschmack, erstens Geschmack, ja, ist natürlich eine Grauzone, aber es gibt auch das Phänomen des schwarzen Humors. Und der schwarze Humor ist auch dafür da, um schreckliche Dinge zu verarbeiten. Das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, meiner Meinung nach, die uns auch hilft, über Furchtbares hinwegzukommen. Und es ist deshalb nicht alles, was ein mögliches Tabuthema betrifft und wo ich vielleicht im ersten Moment schlucke und mir denke, puh, das ist aber hart. Ja, es kommt ganz drauf an, wann ich wo welchen Scherz in welchem Zusammenhang mache und danach kann ich dann vielleicht beurteilen, das ist mir jetzt zu weit gegangen oder das ist eigentlich völlig in Ordnung. Und die Zone ist eine riesengroße Grauzone, auch nicht bei jedem gleich. Manche haben die Schwelle diesbezüglich niedriger und finden, schreien früher, jetzt geht's zu weit. Das grundsätzliche No-Go gibt's für mich ehrlich gesagt nicht. Also, wie gesagt, es kommt auf den Zusammenhang an. Wenn ich jetzt bei Yad Vashem zu Gast bin und dort KZ-Witze zu erzählen, glaube ich, wird's nicht gut sein. Das finde ich dann auch wahrscheinlich, wüsste ich jetzt nicht, welche Sinn hinter dieser künstlerischen Intervention stehen sollte. Gleichzeitig gibt es auch sehr viele jüdische Comedians, die ganz bewusst damit spielen, mit dem Tabubuch und ganz bewusst sowas in die Richtung machen. Ja, ist auch wieder was anderes. Also per se zu sagen, was ich wirklich mühsam finde, was wir jetzt in Zeiten des Internets immer öfter finden, dass Fake News Erfinder einfach behaupten, das sei Satire. Und das ist wirklich ein Etikettenschwindel. Wenn wir uns erinnern, der Strache hat damals die Verleumdung von Armin Wolf, er hat geschrieben, Armin Wolf ist ein Lügner, sinngemäß, und dann musste er sich entschuldigen und gesagt, aber das war ja nur Satire. Nein, das war keine Satire, das war einfach Fake News, ganz normale. Und das ist momentan leider öfters virulent, dass der Begriff Satire dafür missbraucht wird, als Ausrede, wenn ich irgendwelche Lügen verbreite und dann nicht bereit bin, die Konsequenz zu ziehen.
Zwei Fragen. Haben Sie irgendetwas mit dem Ibiza-Video zum tun? Entweder als Auftraggeber, als Produzent oder gar als Schauspieler oder Mitspieler. Und etwas seriöser gefragt, weiß man da was Näheres über die Hintergründe wirklich? Das ist 2 Jahre aus, warum kommt das jetzt auf und gibt es da schon ein bisschen mehr Informationen? Und eine zweite Frage, ist es aus Ihrer Sicht möglich, in Österreich oder in Europa, dass eine Partei oder eine Regierungskonstellation an die Macht kommt oder Regierungsverantwortung übernimmt, nennen wir es so, sich dort auch hält, ohne dass es diese üblichen, oder zumindest wo weitläufig das die Meinung vorherrscht, diese üblichen Korruptionen und eine Hand wäscht die andere, das beginnt ja nicht nur ganz oben, sondern es setzt sich ja fort in dem mittleren Bereich, oder auch in den Gemeinden, man fragt den Bürgermeister oder irgendeine Partei, ob man einen Job für wen hat und so weiter. Also das gibt es in vielen Facetten. Ist es möglich, dass das sich ohne diese üblichen, also weitläufig üblichen Dingen abgehen kann und funktionieren kann?
Okay, 2 Fragen. Okay. Also, das erste Ibiza-Video. Ich habe das erste Mal vor einem Jahr davon gehört. Und ich muss dazu sagen, ich konnte es nicht glauben. Ich habe mir gedacht, das klingt noch ein Fake. Da hat vielleicht jemand versucht, ihm zu legen, stinkt irgendwie. Dann habe ich kurz vor der Öffentlichung davon gehört, jetzt kommt es wirklich. Über die Quellen kann ich nur Mutmaßungen anstellen. Also die mega Riesenverschwörung mit ausländischen Geheimdiensten dürfte definitiv nicht dahinter sein. Es dürfte am Anfang ein Bemühen gewesen sein, das zu Geld zu machen. Die Leute dürften da eher aus dem Umfeld von Strache gekommen sein, die Idee hatten,
daraus daraus Geld zu machen. Das wurde auch damals, das weiß ich eben noch vor einem Jahr, geheißen, da gibt's was und da wollen Leute Geld dafür, was mir die Sache noch suspekter gemacht hat, doch lieber Finger weg, da gar nicht hinschnuppern. Was ich weiß, das ist, ja, es gibt auch sonst noch was, es gibt noch ein anderes Video auch aus einem anderen Zusammenhang, das möglicherweise auch jetzt dann irgendwann veröffentlicht wird. Das politisch Relevante ist draußen, also das ist die Geschichte. Andere Sachen kann sein, dass da noch ein bisschen was nachkommen wird. Für die Beteiligten ist bleibt unerfreulich. Also sagen wir so, es ist kein Zufall, dass der Herr Gutinos gleich zurückgetreten ist. Da ist nichts mehr drinnen, da ist wirklich alles aus. Ansonsten, ja, also ich glaube, dass die finale Erklärung etwas banaler noch sein wird, als man vermutet. Und die Frage, warum sie erst jetzt gekommen ist, die haben ja das ja noch nachgespielt. Die haben ja, das ja endet ja nicht mit Ibiza. Die haben ja den Gutinos weiterhin mit dieser, der hat das ja lang weitergeglaubt. Die haben sich ja nachher auch noch getroffen. Die sind damals auch nicht zur Wahl quasi, haben das nicht verkauft, weil sie wollten auch schauen, wo es noch weiter daherkommt. Und es ist noch weitergegangen, die Geschichte. Also es hat wirklich lange gebraucht, bis der drauf gekommen ist, dass er da gelegt wurde und dass das nicht echt ist. Und ja, was ich echt nicht weiß, ob die deutschen Zeitungen doch was gezahlt haben oder ob es irgendwie anders, ob sich ein Sponsor dafür gefunden hat, der ihnen dann das gezahlt hat, ob die dann gesagt haben, okay, jetzt geben wir es einfach her, weil ja, wir kriegen die Kohle nicht mehr, die wir geglaubt haben. Das kann ich mir mutmaßen. Aber sagen wir, das politisch Relevanteste liegt am Tisch. Es wird jetzt nicht mehr was so Sensationelles kommen, dass man sagt, Wahnsinn, das erschüttert die Welt. Die zweite Frage war nach der Korruption-Ding. Ja, es war ja vorher gesagt mit der Wahrheit. Nein, es gibt die Wahrheit nicht, sie ist uns nicht erreichbar, aber es gibt eine Richtung. Und so ist, finde ich, mit der Ehrlichkeit auch. Das Land und die Gesellschaft ohne jegliche Korruption gibt es nicht. Klar. Aber es gibt schon mehr oder weniger korrupt. Und da glaube ich, muss man auch ganz banal auch in Österreich einen Unterschied machen, wenn wir uns die Parteien anschauen. Ja, es gibt, die FPÖ hat einfach die meisten Korruptionsskandale der letzten 20 Jahre gehabt. Die haben die höchste Korruptionskompetenz. Es gibt viel im Umfeld der ÖVP, es gibt einiges im Umfeld der SPÖ, im Umfeld der NEOS und der Grünen nicht wirklich. Also da ist eher Pipifax. Und darum ist es zum Beispiel zu sagen, es sind alle Parteien gleich korrupt und alle kassieren.
Damit ist die Gefahr der Korruption noch nicht so groß.
Naja, die FPÖ hat auch nicht so viel. Die hat schon bevor sie Macht gehabt hat, eine hohe Korruptionsaffinität gehabt. Also das reicht, du kaufst ja jemanden aus einem Ausschuss und wo, so einen Lobbyisten oder wie die Frau Kohlen da in der Nationalbank und so. Du machst eigentlich nur Leute, die anfällig sind dafür, sich von außen hin belohnen zu lassen für eine Einstellung, die sie dann vertreten oder was auch im EU-Parlament passiert. Es gibt Länder, wo das einfach auch weniger Tradition hat und wo es diesbezüglich besser ist. Muss man ehrlich sagen, es ist traditionell in skandinavischen Ländern die Korruption tatsächlich geringer, weil es verpönter ist und weil es für sie seltsamer ist. Und gleichzeitig gibt es Länder, wo Korruption eine ganz große Tradition hat. Wir haben es jetzt erlebt, allein die Situation, was wir unter Ungarn und Rumänien haben. Die Rumänien wollten gerade haben einen Staatschef gehabt, der gesagt hat, das schaffen wir doch die Korruptionsgesetze ab, dann hat sich das Problem gelöst. Also das hat sich bei uns noch keiner getraut zu fordern und zeigt, da ist natürlich, es ist eine, ja, ja, ja. Ja, der Staatspräsident hat dagegen gehalten, aber der Regierungschef. Und der, ja. Also da meine ich, es ist nicht sinnvoll, sinnlos zu sagen, das Fatalistische sind eh alles korrupt, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ich möchte es auch wirklich differenzieren, weil auch nicht alles ist gleichermaßen korrupt. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mit jemandem essen gehe und der zahlt dann die Rechnung, ist es für mich nicht das Gleiche, wie wenn ich 400.000 Euro kriege dafür, dass ich es im Wahlkampf verblase. Das ist schon noch mal was anderes und ich finde, da sollte man auch wirklich die Unterscheidung machen. Es ist wichtig zu differenzieren und es sind nicht alle gleichermaßen korrupt. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, wenn die drei Parteien, Traditionsparteien genannt sind, auch dort gibt es Leute, die nicht korrupt sind. Es sind nicht alle durchgehend. Wir werden sicher auch einen nicht korrupten FPÖ-Politiker finden. Das gibt es, das wäre unfair zu sagen.
Aber es geht letztlich um die Verteilung. Und da sind einfach gewisse Auffälligkeiten da.
Gut, dann möchte ich angesichts der Zeit zum Abschließen, damit Sie rechtzeitig zum Zug kommen.
Danke.
Ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Lesen, aber auch für das Gespräch, das wirklich sehr, sehr viele Eindrücke gebracht hat und super war. Ich darf noch mal ganz, ganz herzlich einladen, auch wenn der Herr Schäuber weg ist, kann man dieses Buch noch immer beim Alex hinten kaufen. Also nützen Sie die Gelegenheit.
Wer schnell ist, kriegt jetzt noch eine Kraxen.
Wer noch ganz schnell ist. Ja. Aber vorher...
Übrigens gleich eine Mission, muss ich dazu sagen, weil der FPÖ-Mediensprecher Jennewein hat damals eine eigene Presseaussendung gemacht, in der er sich beklagt hat, dass über dieses Buch in der Zeit ein Bild berichtet wurde. Oh. Und ich würde diesem Mann gern helfen und dafür sorgen, dass es möglichst schnell vom Markt wieder verschwindet. Sie können mitmachen. Ja. Danke.
Genau.
Danke schön.
Während Herr Schäuber signiert, möchte ich gleich noch die nächsten beiden Salone, Abende ankündigen. Und zwar am Montag in einer Woche geht es um das Thema Kulturhauptstadt. Wie geht Kulturhauptstadt 2024? Und da werden sich Vertreter der Bewerber Dornbirn, St. Pölten und Bad Ischl mit der Gerda Forstner von der Linzkultur unterhalten. Schauen, was heißt denn das im Jahr 2024? Und eine Woche später, auch um 19.30 Uhr, wird Weitwanderin Gisela Grinzinger zu Gast sein. Die ist 5 Monate lang mehr als 4000 Kilometer alleine den Pacific Crest Trail von Mexiko bis Kanada gegangen und wird darüber erzählen. Also ich denke auch sehr eindrücklich. Ja, halten Sie sich am Laufenden über das Programm und bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön und schönen Abend. Danke.